Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Und der heutige Podcast ist ein direktes Ergebnis aus einem neuen Projekt für die Leadership Stars. Sie werden sich daran erinnern, ich habe im April Leadership Stars Monthly gestartet. Für die Menschen, die jetzt sich von der Panik nicht davon spülen lassen wollen und stattdessen, falls Zeit ist, sich in der Zeit weiterbilden wollen. Das ist ein Monatsprogramm, keine langen Verpflichtungen, kleiner Preis und ganz viel wertvolle Inhalte. Und ich hatte gesagt, dass es die Inhalte gibt, die es jetzt schon gibt, also die Inhalte, die im Leadership Stars Jahresprogramm da sind. Und es wird während der Laufzeit des Programmes werden andere Themen weiterentwickelt. Ja, sicherlich ein bisschen mehr IT-lastigere Themen, aber es gibt neue Themen dazu. Das heißt, die Leadership Stars Monthly Teilnehmer bekommen als erste die neuen Themen. Natürlich die Leadership Stars vom Jahresprogramm natürlich auch. Und gerade eins von denen ist jetzt endlich fertig geworden. Und zwar Katastrophenvorsorge. Und zwar nicht vorzusorgen, dass es eine Katastrophe gibt, sondern vorzusorgen, was passiert, wenn eine Katastrophe da ist. Die heutige Episode, da nehme ich Sie mal mit auf einen High-Level-Überblick durch den Prozess, den wir da aufgebaut haben, wie Sie mit sowas umgehen können. Der Prozess ist nicht nur, oder die heutige Episode insgesamt, ist nicht nur für die Chefs einer Firma da. Könnte man meinen, ist eigentlich auch so, ist aber, ich glaube das trotzdem nicht. Also, es geht heute darum, dass wir uns, wie Sie sich strukturiert Gedanken darüber machen, was passiert, wenn was passiert. Und zwar nicht, wenn irgendein Kleinkram passiert, sondern wenn was passiert, was die Chance hat, die Firma zu zerstören. Katastrophe. Ja? Das ist naturgemäß hoffentlich die Aufgabe, oder hat das zumindest der Eigentümer, oder, also, wenn ich jetzt Eigentümer sage, dann meine ich damit, also von Stakeholdern über den Aufsichtsrat bis hin zur Geschäftsführung, alle, die müssten da ja ein Interesse dran haben. Und jetzt kommen wir auch zum Grund der heutigen Episode. Ich nehme, und zugegebenermaßen nur in meiner Infobubble, so viele Mittelständler wahr, die so ein bisschen überrascht sind. Also nicht nur ein bisschen überrascht sind, sondern bei denen zum Teil das heillose Chaos ausbrach, als dieses Corona-Ding da losging. Genau an die richtet sich das jetzt, aber dieser Prozess hat aus meiner Sicht ein riesen Karrierepotenzial. Ein riesen Karrierepotenzial, das wird sich wahrscheinlich dann also von alleine ergeben, wenn wir mit der Episode durch sind. Aber es geht darum, die Firma zu verstehen und zu verstehen, was ist die eigentliche, wirkliche Wertschöpfung der Firma. Und dann zu verstehen, was können sie tun, wenn es geknallt hat. Wie gesagt, das strukturiere ich uns jetzt mal so ein bisschen durch. Und es kann sein, dass das zwei Episoden werden. Müssen wir mal sehen. Also, es ist eigentlich ein Prozess, den die oberste Heeresführung ausführen muss und auch verantworten muss und kennen und haben muss. Und wie gesagt, ich bin überrascht, dass es viele nicht haben. So, jetzt arbeite ich an dem Prozess seit satten 3 Wochen. Also jetzt nicht 50 Stunden in der Woche, aber da ist so viel Zeit drin reingegangen, dass mir auch ein paar Kinken aufgegangen sind und ein paar Dinge aufgefallen sind, warum so viele gerade im Mittelstand sowas einfach nicht haben. Sie können sich in dem Ding sehr einfach verlieren. Habe ich auch. Also was es jetzt hier gibt, ist der Release Nummer 3. Also die anderen beiden davor sind alle nirgendwo hingegeraten und die sind dann im Müll gelandet. So. Ich habe uns ein Beispiel gebaut und das Beispiel ziehe ich so ein bisschen hier durch. Und zwar ist das, damit wir mal so ein bisschen wissen, wovon wir reden. Oder machen wir erstmal die Definition. Katastrophe und also was eine Katastrophe ist und was ein Desaster ist. Ich nutze ein paar IT-Begriffe. Business Continuity Management und Disaster Recovery Management sind IT-Begriffe, kommen aus ITIL, also ist auch egal, also aus einem IT-Framework. Aber lässt sich komplett adaptieren auf alles andere auch. Ich habe sehr bewusst für das Katastrophenmodul eine Maschinenbaufirma genutzt als Beispiel, damit es ein bisschen klarer wird, was das ist. Weil ich glaube, außerhalb der IT ist das nicht so das Thema bisher. Also wie gesagt, das ist so das, was ich so sehe. So. Katastrophe ist etwas, was ein Unternehmen zerstören kann. Das ist etwas, was schnell kommt und das Potenzial hat, das Unternehmen zu zerstören. Die Abgrenzung ist wichtig. Eine verschlafene Entwicklung, liebe Nokias, kann Unternehmen auch auf den Rücken legen. Nur das ist hier nicht mit gemeint, sondern hier ist gemeint so ein Ding, was ganz schnell kommt. Fupp, Maschinenhalle brennt ab, keiner darf mehr zur Arbeit kommen, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das ist eine Katastrophe. Und jetzt uffert das ja aus. Wenn ich mich hinsetze und drüber nachdenke, oh, was könnte das alles sein? Dann komme ich vom Hölzchen aufs Stöckchen, dann stellt mir irgendwer noch eine Frage, wie lange kannst du denn eigentlich überleben? Dann weiß ich das auch nicht und so weiter und so fort. Wie gesagt, dafür biete ich jetzt diesen Prozess an. Den finden Sie auch auf leben-führen.de in den aktuellen Shownotes. Da gibt's die gibt's jetzt ein bisschen größere Shownotes, also Beschreibung dazu, damit Sie den Prozess nochmal nachlesen können. Und wenn Sie den richtig durcharbeiten wollen, empfehle ich Teilnahme am Leadership Stars Programm. Und das war jetzt nur so ein kleiner Werbeblock, aber ich kann Ihnen jetzt hier nicht in einer Podcast-Episode Sie in die Details und durch die Tiefen, durch dieses Prozesses durchführen. So, also Definition erstmal. Katastrophe ist etwas, was die Chance hat, das Unternehmen zu zerstören. Was das für Sie ist, müssen Sie sehen. Jetzt gibt es den Begriff des Desasters. Ein Desaster ist etwas, wo Sie was das auch tun kann, wo sie aber einen Einfluss drauf haben. Also Abgrenzung. Corona ist eine Katastrophe für ein Unternehmen, weil niemand mehr zur Arbeit gehen darf. Dafür können sie aber wenig Vorsorge treffen. Ja, weil ein anderes Beispiel in der Schlagzahl wäre, sie sind irgendwie bleiben wir bei dem Maschinenbauunternehmen, was ich gerne als Beispiel nutze, und sie machen ganz viel Geschäft außerhalb und aus irgendwelchen Gründen schließt Deutschland die Grenzen und sie kriegen ihr Material weder rein noch raus. So, buff, auch Katastrophe. Können sie nicht viel machen. Eine Katastrophe in der gleichen Schlagzahl ist, wenn sie, stellen sich das Unternehmen vor, 3 Gebäude. Das eine Gebäude ist das Lager, und falls Sie jetzt die Krähe gehört haben, es ist so wunderschönes Wetter draußen, dass ich das Fenster die Tür zum Studio aufgelassen habe, also vom Studio raus zum Balkon, deswegen bitte ich jetzt ein bisschen Umweltgeräusche zu entschuldigen. Also, die Firma besteht aus 3 Gebäuden, das erste ist die Maschinenhalle, klar, große Halle, stehen die ganzen Maschinen drin, da wird produziert. Zweites Gebäude nebendran, das Storage-Gebäude. Also da werden Teile gelagert, Frischteile, Halbzeuge, Werkzeuge und so weiter und so fort. Das ist einfach, wo das Lager ist. Und das dritte Gebäude, da sind die zwei, sagen wir mal, Großkomponenten drin. Die eine Großkomponente ist die, ist das Engineering Office, habe ich es genannt. Das ist die gesamte, sagen wir mal, White-Collar-Ecke, die sie brauchen, damit die Produktion läuft, Arbeitsvorbereitung und so weiter und so fort. Und da ist natürlich dein Backoffice drin und von mir aus noch IT. Eine Katastrophe ist für dieses Unternehmen, wenn die Maschinenhalle niederbrennt oder aus irgendwelchen Gründen vernichtet wird. Attentat, Flugzeug knallt rein, Weltkriegsbombe geht hoch, irgendwer macht lustiges Zeug mit Acetylenflaschen. Ja, so. Das ist aber etwas, worauf sich die Firma vorbereiten kann. Die Firma kann die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkungen, und wir machen jetzt gleich weiter, von jedem Ereignis definieren und kann es beeinflussen. Ergo sind diese Sachen, nenne ich Desaster. Ein Desaster ist der Auslöser einer Katastrophe, die ich im Griff habe. Also, und im Griff, ich weiß schon, eine Bombe unterm Maschinengebäude habe ich nicht im Griff. Ich habe aber sehr wohl im Griff, was passieren kann, wenn die Azubis mit den Acetylenflaschen rumzündeln. Ja? Also von Ding in die Schnauze über Löschanlage bis hin zu. So, das sind so die Unterscheidungen. Und viel von dem, oder fast alles von dem, müssen sie bei sich adaptieren. Jetzt sind wir bei einem der ganz großen Problempunkte, also ich sehe zwei große Problempunkte bei der Herangehensweise an Katastrophenvorsorge. Der erste Punkt ist, dass diese Katastrophenvorsorge, darüber nachzudenken, was passieren kann, sehr schnell ausufert. Es ist sehr schnell, dass sich Menschen in so einem Gestrüpp wiederfinden. So, und wenn ich jetzt eine 50-Stunden-Woche habe, jetzt kommt der, da ist man dann gerne mal mit dem Kopf woanders. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, das empfehle ich auch dringend, sich einen externen reinzuholen, der sich damit auskennt, weil das alles selber zu erforschen ist Blödsinn. Aber dennoch ist es halt schon ein begrenzter Aufwand. Und da gibt es immer das Totschlagargument, gerade im Mittelstand. Naja, das ist dann, ne, so diese Taube auf dem Dach ist besser als der Spatz in der Hand. Na, andersrum ist es. Aber Sie wissen, was ich meine. Oh, der Kunde will noch den Auftrag haben, der bringt 1 Million ein und stattdessen sitze ich hier im Seminar und muss mir irgendwie tagelang Gedanken machen über Dinge, die wahrscheinlich gar nicht eintreten. Genau, herzlich willkommen, dann kommt Corona und Sie stehen blöd da. Ein ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist immer die Aufwandsabwendung, Abschätzung. Deswegen sage ich, einen externen reinholen. Sich über solche Sachen Gedanken machen, wird sehr schnell, das fasert aus, dann kommt dies doch dazu, ist das noch wichtig, ist das nicht wichtig und so weiter und so fort. Wie mache ich es denn eigentlich? Das ist der eine Teil, der aus meiner Sicht das Ganze sehr schwierig macht und von der Herangehensweise ein bisschen schwierig macht. Ach, der zweite Teil ist intim. Sie müssen ständig Entscheidungen treffen. Sie müssen ständig Entscheidungen treffen. Risiken, auf denen das Ganze basiert, also auf denen die gesamte Herangehensweise basiert, sind da und wollen bewertet werden. Ist total egal, wie viele Statistiker und so weiter und so fort und Versicherungsknechte sie sich ranholen. Es sind alles nur Bewertungen. Wenn Sie sagen, das Risiko von diesem und jenem oder die Eintrittswahrscheinlichkeit von diesem und jenem Risiko ist so hoch, dann entscheiden Sie das. Da können Sie sich nicht hinter irgendwelchen Zahlen, Mathematiken, Zeitungsartikeln, Ausreden verstecken. Wenn Sie entschieden haben, das Risiko ist so hoch, dann ist es so hoch. Andersrum, wenn Sie nicht entscheiden, wie hoch das Risiko aus Ihrer Sicht ist, können Sie nicht weiterarbeiten. Na, also, Sie brauchen Zeit und Sie müssen entscheiden. Das sind so, naja, hatten wir ein paar Mal schon im Podcast, nicht? So mit Entscheidungsschwäche. Also, jetzt weiter. Sie brauchen oder Sie werden, um das Ganze strukturiert aufbauen zu müssen, 2 Arten von Managements aufbauen. Und zwar Business Continuity Management und Disaster Recovery Management. Business Continuity Management hat einen Auftrag, die Firma am Leben zu halten im Falle einer Katastrophe. Jetzt können Sie sagen, oh, leicht gesagt als getan. Haha, wie soll ich das denn machen, wenn mir die Maschinenhalle weggebrannt ist? Ich bleibe bei unserem Maschinenbauerbeispiel. Naja, klar, schon klar, wer sich vorher überhaupt keine Sorgen macht, gar keine Gedanken darüber macht, der wird direkt in die Insolvenz rutschen. Klar, wie auch. Also, das Ding ist geknallt, ist große Emotionalität dabei, wahrscheinlich jede Menge Sachschaden. Na, wenn dem Chef jetzt nichts Besseres einfällt, als sich direkt irgendwie mit der Flasche Wermut unter die Brücke zu setzen, weil ihm die ganze Situation über den Kopf gewachsen ist, dann ist es halt vorbei. Natürlich lässt sich das vorbereiten. Natürlich lassen sich diese Dinge vorbereiten. Also, was ist Teil von Business Continuity Management? Ich habe 5 Punkte. Und die können Sie der Reihe nach alle vorbereiten. Die können Sie alle vorbereiten. Und wenn dann der Knall da ist, wenn es dann gekracht hat, oder wenn dann eben Grenzen zu, Corona auf, denken Sie sich was aus, dann haben Sie zumindest eine Handlungsanleitung. Business Continuity Management, naja, IT sagt, die bauen einen Business Continuity Plan. Ich glaube das nicht. Also, ein Plan suggeriert sowas Ausführbares. Da tue ich mich sehr schwer mit, weil Sie können ja jetzt nicht einen Plan machen für irgendetwas, was irgendwann mal, also wie viele Pläne wollen Sie denn machen? Und dann kommt, dann ist das Armageddon, was Sie dann erwischt, ein kleines bisschen anders, haben Sie keinen Plan mehr für. Also lassen wir den Begriff Plan mal in der Schublade. Das ist eine Handlungsanweisung. Das sind vorgedachte Gedanken. So, Punkt 1. Kommunikation. Was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich da vor den rauchenden Trümmern meiner niedergebrannten Maschinenhalle. Wem sage ich denn jetzt Bescheid? Also natürlich, ich muss mit meinen Kunden sprechen. Die können ja nicht aus der Zeitung erfahren, dass ihr Hauptlieferant von so und so irgendwie gerade in Flammen aufgegangen ist und von ihnen ist nichts zu hören. Na, raten Sie, was dann passiert. Ihre Zulieferer, die fahren mit ihren LKWs, weiter fleißig zu ihnen, weil sie nicht abgesagt haben. Ihre Mitarbeiter, sie wollen ja nicht, dass die quasi auch die rauchenden Trümmer am Montagmorgen sehen und sich denken, oh Mann, der Alte kriegt das nie gerettet, ich suche mir gleich was Neues. Das heißt, sie haben nicht nur einen Drain, der also nicht nur die ganze Anlage ist weg, sondern auch ihre besten Leute geben gleich die Karten ab und sagen, ah, weißt du was, du, das schaffst du eh nicht. Wollen sie nicht. Stakeholder, wenn ihnen die Firma nicht gehört, also wenn sie jetzt nicht der Haupteigentümer sind, müssen sie natürlich ihren Stakeholdern Bescheid sagen. So, all diese Dinge sind nicht wirklich schwierig, wenn Sie jetzt im Auto sitzen und sich überlegen, was Sie denn tun. Das ist aber nur wahrscheinlich ein klitzekleiner Teil, um den Sie sich kümmern können, also gehirnkapazitätenmäßig, wenn denn das tatsächlich passiert ist. Deswegen ist die ganze Idee von Katastrophenvorsorge, das ganze Zeug im Vorfeld einmal durchzudenken, aufzuschreiben, irgendwo hinzulegen, wo sie wieder rankommen. Natürlich nicht, also gerne in Papierform und gerne auch zu Hause. Also zu Hause heißt an einem weiteren Ort, sodass sie einen Ordner haben, wo sie reingreifen können. Okay, so scheiße, wie es war. Es ist explodiert. Frau Müller, passen Sie auf. Sagen Sie, da nach der Methode arbeiten Sie die runter und informieren unsere. Und dann kommt alles, was ich gerade gesagt habe. So, also Kommunikation. Der nächste Punkt. Finance Management. Also, wenn was passiert ist, müssen Sie die Finanzen unter Kontrolle haben. Und zwar auf einer, wahrscheinlich auf einer super taktischen Art und Weise. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr, sehr klar haben, wann wer welches Geld haben will, was also an Geld rausgeht, welches Spielpolster Sie haben, also entweder als Puffer oder als Kredite von der Bank, wie groß Sie den Puffer notfalls machen können, in Klammern gute Beziehung zur Bank ist da hilfreich, und wann wieder Geld reinkommt, das heißt, was Sie an Insurances haben, an Versicherungen haben. Und auch da wieder, das hilft Ihnen ja nicht, wenn Sie eine Versicherung haben. Nein, wenn Sie glauben, Sie haben eine Versicherung auf die Maschinenhalle und in der Police steht drin, Sie zahlen ja alles. Und natürlich, also ne, Versicherung ist ja auch so ein Unternehmen. Vielleicht zahlen die sogar irgendwann. Nur es würde mich nicht wundern, wenn die erst nach 2 Jahren zahlen. Ja, so lange hält Ihr Puffer dann auch nicht. Das sind Dinge, die wollen Sie im Vorfeld geklärt haben. Natürlich lässt sich wahrscheinlich mit so einer Police, wo draufsteht, wir zahlen dies, das und jenes, nachdem wir das und das geprüft haben, zu jemandem gehen, der für Liquidität sorgt, bis die Versicherung endlich ihren Pflichten nachgekommen ist, wofür sie die ganze Zeit Geld kassiert haben. Das wollen sie aber im Vorfeld diskutieren. Das wollen sie im Vorfeld geklärt haben. Also soweit sich denn sowas klären lässt. Ja, so. Sehr, sehr, sehr häufig, nächster Punkt, sehr, sehr, sehr häufig, gibt es Meldepflichten. Wem müssen sie Bescheid geben, wenn eine Katastrophe, welcher Machart auch immer, ihr Unternehmen erwischt hat? Also sicherlich, wenn bei Ihnen Feuer ausgebrochen ist, müssen Sie was anderes machen. Aber stellen Sie sich vor, dass die Maschinenhalle von unserem Beispielunternehmen geht in einem lauten Knall unter. Das Einzige, was Sie hören, ist Bumm, alle Fensterscheiben sind kaputt und die Halle bricht zusammen. So, und jetzt? Was war das denn? Polizei, Feuerwehr und so weiter und so fort. Vielleicht irgendein... Und, ja, ne? So, das sind alles Dinge, da wollen Sie sich im Vorfeld drüber Gedanken machen. So, das nächste ist ein Teil vom Financial Management, und zwar habe ich das Cash Management genannt. Und zwar damit meine ich tatsächlich den Sack Gold, den Sie im Büro stehen haben. Gehen wir davon aus, es hat diesen großen Schlag getan, und weil Sie sich vorbereitet haben, ist Ihnen klar, das ist nicht das Ende der Firma. Oder zumindestens mal gehen Sie nicht kampflos unter. Weil natürlich, wenn ich sage Katastrophenvorsorge, und jetzt ist diese Maschinenhalle niedergebrannt, Sie können zu Anfang nicht garantieren, dass Sie das schaffen. Also ist mir auch klar, ne? Weil dafür ist es eine Katastrophe geworden. Aber wer nicht anfängt, hat schon verloren. So. Tun heißt, Sie wollen Spielraum haben. Spielraum ist immer Geld. Es hilft Ihnen nichts, gar nichts, wenn Sie Financial Management im Griff haben und Sie haben theoretisch Geld, also Geld im Sinne von Nullen und Einsen auf irgendeinem Computer. Sie haben aber kein Cash in the Tash und Sie können tatsächlich nicht operieren. Sie können... Das meine ich mit Financial Management, das ist für mich noch ein Unterschied. Sie brauchen Geld, Sie brauchen Zahlungsmittel, Sie brauchen Liquidität jetzt, um was zu tun. Und ernsthaft, sei es nur, um die Baufirma zu bestechen, jedem von den Baggerfahrern 100 Euro in die Tasche zu stecken, dass die jetzt mal richtig Gas geben und nicht mit ihrer normalen Geschwindigkeit arbeiten. Sie verstehen, was ich meine. All diese Dinge wollen Sie durchdacht haben. So, weiter. Das ist das, was Business Continuity Management macht. Business Continuity Management zündet auch eventuell bestehende Disaster-Recovery-Pläne. So, unser Beispiel der Maschinenhalle. Disaster-Recovery-Plan, und das kriegen wir noch, was da genau, wie der genau aufzubauen ist. Disaster-Recovery-Plan ist genau das, Recovery eines Desasters. Disaster ist, die Maschinenhalle ist weg, Recovery ist, wie kriege ich es wieder hin? Ein Kriterium, was der Disaster-Recovery-Plan erfüllen muss, natürlich ist, das Recovery muss innerhalb der Überlebenszeit des Unternehmens passieren, ne? Schon klar. Also das ist jetzt kein Plan mit, oh, wir machen mal eine Ausschreibung auf EU-Ebene und dann bauen wir uns ein schönes neues Gebäude hin und nach 3 Jahren läuft das alles. Nein, nein, nein. Schnell. Schmutzig und schnell. Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Wenn das was Internes ist, wenn das etwas ist, wenn die Katastrophe durch etwas erzeugt wurde, wo Sie glauben, da haben Sie einen Griff dran, dann haben Sie einen Disaster-Recovery-Plan in der Hand. Die allerwenigsten, würde ich sagen, haben Disaster-Recovery-Pläne für eine Pandemie an der Hand. Jetzt haben wir wieder den Unterschied. Also es kann sein, dass Sie Business-Continuity-Management starten müssen, ohne dass sie eine Chance haben, mit Disaster Recovery Management irgendwas zu reißen, weil schlicht die Einflüsse nicht innerhalb ihres Unternehmens, innerhalb ihrer Organisation, innerhalb ihrer Einflusssphäre sind. So, wie geht man es jetzt an? Business Continuity Management ist was für allerhöchste Ebene. Das hilft nichts, wenn Sie da irgendeinem Praktikanten, der irgendwie eine Diplomarbeit schreiben will, sagen, mach mal Business Continuity Management, da hat er keine Power für, keine Chance. Das ist was, was muss auf höchster Ebene passieren und wie gesagt, immer ein Auge drauf haben, wie viel Zeit ist das Ganze denn wert? Weil wir sprechen ja jetzt hier nicht von einem Betriebsereignis, sondern wir sprechen von einer Katastrophe, die vielleicht nie kommt. Also, da immer ein Auge drauf haben. Es geht los, jetzt gehen wir durch einen Prozess durch, also ein Prozessvorschlag von mir. Es geht mit einer Business Impact Analysis los, mit einer Überlegung, was kann mich überhaupt erwischen? Und zwar sind 5 Punkte, der erste Punkt ist Gefahren auflisten. Der Prozess steht am ganzen Anfang und ich empfehle den Prozess in einem Hotel zu machen oder in einem, also ganz weit weg vom Tagesgeschäft zu machen, gerne mit einem Rotwein in der Hand. Und jemand schreibt mit, weil jetzt dürfen Sie es mal laufen lassen. Jetzt können Sie alle Ihre düsteren Fantasien mal ausspielen. Gefahren wollen aufgelistet werden. Wir strukturieren das jetzt. So, ich bleibe in unserem Beispiel bei der Maschinenfirma. Ein Desaster kann sein, oder eine Gefahr kann sein, dass die Maschinenhalle zerstört wird. Ja, klar. Es kann eine Gefahr sein, der Standardklassiker, dass die gesamte IT niederreißt. Es kann sein, dass eine Pandemie die Mitarbeiter nicht zur Arbeit lässt. All das wollen Sie sich jetzt mal ausdenken. Was kann mein Unternehmen in den Tod reißen? Was müssten wir machen, damit wir den Laden auf den Rücken legen? Und zwar in kürzester Zeit. Also jetzt nicht mit, ich verschlafe die Entwicklung. So. Das Ergebnis von dem ersten Schritt ist, Sie haben eine Gefahrenliste, Hazard List genannt. Oder ich nenne sie Hazard List. Die Gefahrenliste ist, eine Gefahr ist sowas, also ein Hai ist eine Gefahr, wenn der im Wasser schwimmt. Ja, und die wollen Sie jetzt auflisten, was kann Ihr Unternehmen erwischen. Wir gehen jetzt gleich in die Risiken. Der zweite Schritt ist die Überlebensfähigkeit Ihres Unternehmens. Survivability habe ich es genannt. Und zwar die Survivability beschreibt, wie lang ist die Hysterese vom Eintreten der Katastrophe bis zum Terminieren des Unternehmens. Also auf Deutsch, wann sind Sie pleite? Da darf man schon mal drüber nachdenken. Das ist nicht Anzahl der Mitarbeiter geteilt durch Cash auf dem Konto. Nein, nein, nein. Da dürfen Sie drüber nachdenken. Das wird wahrscheinlich schon unterschiedlich sein oder leicht variieren, je nachdem, was für eine Katastrophe Sie denn jetzt annehmen. So, es kann sein, dass Sie die Zeiten verlängern können, indem Sie die Mitarbeiterschaft in wie wir es jetzt haben, in Kurzarbeit schicken. So, perfekt. Können Sie die Hystereseschleife verlängern. Was auch immer Sie für Möglichkeiten haben. Ja, Sie wollen aber wissen, wann ist Ende? Wann fällt der letzte Vorhang? Wann steigen mir irgendwelche Gläubiger aufs Dach und so weiter und so fort und so weiter und so fort und so weiter und so fort? Ja, das ist die Zahl, die Sie haben müssen. Also, es werden wahrscheinlich mehrere Zahlen sein. Ich operiere jetzt aber mit einer Zahl. Für mich heißt es Survivability und die wird gerechnet. Ich rechne die in Tagen und auch in Geld. Also, Sie können nicht sagen, das gesamte Geld, was ich habe, investiere ich da rein, um die Mitarbeiter weiter zu finanzieren. Und unter Mitarbeiter meine ich jetzt Verträge, alle Verpflichtungen, die sie haben, Gebäude, bla bla bla. Nee, sie brauchen ja auch Geld für den Wiederaufbau. Muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, also es kann sein, dass jetzt ruckartig diese gedachten 3 Monate, die sie Zeit haben, weil das Geld ist, womit sie ihre Ausgaben finanzieren könnten, sich halbiert, weil sie brauchen die Hälfte davon, um das Ding wieder aufzubauen. So, sie merken schon, da will drüber nachgedacht werden. Jetzt haben sie die Gefahrenliste und jetzt haben sie die Survivability. Jetzt kommen die Risiken. Ein Risiko ist der Event, der passieren muss, damit die Gefahr passiert ist. Okay, wird wieder nichts, ne? Beispiel Hai. Ein Hai selber ist eine Gefahr, ist aber kein Risiko. Wenn ich am Strand bin, ist der Hai keine Gefahr. Wenn ich im Wasser bin, könnte ich das Risiko aufschreiben, der Hai kann mich fressen. Und jetzt merken Sie es schon, eine Gefahr ist eine Gefahr, ist nicht kritisch, aber ein Risiko ist ein Risiko. Und jetzt kann ich die Wahrscheinlichkeit dran schreiben. Und jetzt ist die Frage, was tut der Hai? Also, oder was tue ich? Jetzt haben wir einen Griff dran. Jetzt sind wir bei den Eintretenswahrscheinlichkeiten oder bei den Risikoauswirkungen. Risiko hat immer 2 Seiten der Medaille. Und zwar, das eine ist, wie hoch schätzen wir ein, dass das Risiko uns trifft? Ja, also wie hoch ist das Risiko, dass uns die Maschinenhalle wegbrennt? Bleiben wir bei dem Risiko, die Halle brennt nieder. Das ist das eine. Das zweite ist dann, der zweite Teil von Risiko. Was wäre die Auswirkung, wenn das Risiko uns treffen würde? So, Unterschied zwischen Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit. Jetzt muss ich in die IT, weil da kenne ich mich am besten aus. Sie haben einen Server und also einen Service, den Sie verteilen, den die Firma nutzt, der ist total wichtig. Und jetzt das Risiko, dass Stromausfall diesen Service niederreißt. Weil wir IT wissen, was wir tun, haben wir zwei von den Dingern und einen dritten auch noch. Das Risiko ist Stromausfall und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil vielleicht unsere Location nicht unbedingt in Deutschland ist, sondern in irgendeinem anderen Staat, wo das mit der Versorgungssicherheit nicht so hoch ist. Aber wir haben vorgesorgt. Stromausfall ist uns egal. Also wenn das Netz wackelt und zittert, ist egal. Wir haben überall unabhängige Stromversorgung, also Batteriepacks dabei und so weiter und so fort. Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber kein Risikoeffekt. Ja, weil wir haben das abgesichert. Und so wollen sie rangehen. Das ist die Risikobetrachtung für jeden Hazard, also für jede Gefahr. Sie wollen die Gefahrenliste haben und dann gehen sie bei und schreiben auf, was ist das Risiko dahinter? Also was könnte dazu führen? So, und jetzt bauen sie pro Gefahr eine Risikoliste auf. Ich habe es Risk List genannt. Ne? Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Poet. Ich mache die Sachen sehr praktisch. Und die wird jetzt gefüllt, auch wieder in einem entspannten Zustand. So dass sie sagen, sie haben so ein paar Hazards, also ein Hazard wäre oder eine Gefahr wäre Maschinenhalle weg und ein Risiko dahin wäre, Maschinenhalle brennt nieder. Ein Risiko dahin wäre, wir finden eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder nicht, wir finden die, sondern die geht einfach hoch, weil wir haben sie nicht gefunden. Ja, so, Maschinenhalle weg ist die Gefahr und das Risiko dahin kann jetzt sein und so weiter und so fort. Da dürfen sie, wie gesagt, ihre dunklen Fantasien mal komplett ausleben lassen. Und jetzt bauen sie an jede dieser Gefahren ein Risikoset dran, ich habe es Risk-Set genannt, der beschreibt, was ist genau das Risiko, von dem wir reden. Was ist es jetzt genau? So, bleiben wir bei Acetylenflaschen und Azubis. Wir gehen davon aus, dass die Azubis mit einem Flammenwerfer an der Acetylenflasche rummachen können. Also mit Flammenwerfer meine ich einen Acetylenbrenner. So. Die Eintretenswahrscheinlichkeit, also das muss so klar sein, dass jemand oder sie selber diesen am Jahr wieder liest, dass alle von dem gleichen Ding reden. Ich warne vor diesen, das ist doch klar, Geschichten, gerade bei Risiken. Wenn sie sagen, sie haben das Risiko, dass die Azubis mit den Acetylenflaschen rumzündeln aus irgendwelchen Gründen und ich schreibe das Risiko auf, Azubis und Acetylenflaschen, dann kann der eine davon ausgehen, die Azubis sind böshaft und die brennen die Butze nieder. Die anderen können davon ausgehen, es geht gar nicht um die Azubis, sondern es geht nur, wenn die Azubis-Flaschen umfallen oder hier mit einem fettigen Handschuh an die Sauerstoffflasche und so weiter und so fort. Ja, sie wollen es schon sauber beschreiben, welches Risiko sie da genau meinen, weil wir arbeiten damit dann im Folgen. Jetzt definieren sie eine Eintretenswahrscheinlichkeit von diesem Risiko. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Azubis mit einem Brenner am Acetylenflaschenlager rumhantieren? Jetzt könnte irgendwer kommen und sagen, das ist null. Also es ist super, super gering. Weil die Azubis kriegen alle eine saubere Einweisung, wir stellen keine Vollidioten ein, das Lager hat eine sinnvolle Absperrung, da ist eine Tür mit einem Haken vor und so weiter und so fort. Die Eintretenswahrscheinlichkeit ist schon beliebig gering. So, plus die Berufsgenossenschaft hat eine klare Meinung dazu, wie Gefahren gut gelagert werden muss, bla 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 bla. Ja? Und jetzt gibt's die andere Medaille, Risk-Effekt. Was wäre denn, wenn was passieren würde? Wie tragisch wäre das denn? So, jetzt guckt man sich an und wir sprechen von vielleicht 10 Acetylenflaschen, dann nehmen wir irgendwie ein paar Sauerstoffflaschen und wir stellen uns vor, wenn das Ding eine Bombe gibt, holen wir uns jemanden von der Feuerwehr, der uns sagt, was passiert, und dann sagt er, ja, weißt du was, das geht alles nach oben weg, die Fenster sind kaputt und irgendwie hier die Maschinen im Radius von 3 Meter sind im Eimer. Okay, das ist nicht die ganze Halle, nochmal, wir sprechen von Katastrophe. So, jetzt können wir sagen, okay, Risk Effect Medium. Beides zusammen, damit es ein bisschen einfacher wird, habe ich Risk Importance genannt. Also die Wahrscheinlichkeit, die Eintretenswahrscheinlichkeit, multipliziert mit dem Ergebnis von, wenn es denn passiert ist, ergibt die Importance und da, das ist dann das Sortierkriterium. Ja, so, also nochmal. Die Gefahr ist, dass die Maschinenhalle weg ist. Ein Risiko, um dahin zu kommen, ist, dass irgendjemand oder die Azubis in diesem Falle, in diesem speziellen Beispiel oder in diesem speziellen Risiko, die Azubis mit dem Acetylenflaschenlager rumspielen. Wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist schon beliebig klein und das Ergebnis, also das, die Auswirkung wäre mittelgroß. Jetzt haben sie schon die ersten beiden Stellschrauben, nämlich ich kann oft an der Eintretenswahrscheinlichkeit was tun und / oder ich kann am Ergebnis was tun. Also Eintretenswahrscheinlichkeit, dass sie eine Fliegerbombe unter der Maschinenhalle haben. Kann Ihnen keiner sagen. Sie können es aber rausfinden, indem Sie einfach beim Bombenräumdienst anfragen. Und die können Ihnen schon mit höherer Sicherheit sagen, ob Sie in einem gefährdeten Gebiet sind, ob Sie und so weiter. Manchmal können Sie es nicht sagen. Also Risiko, Eintretenswahrscheinlichkeit von so einer Pandemie. Haben Sie keinen Griff dran. Aber Sie können den Effekt eventuell begrenzen. Gut, jetzt fällt mir bei der Maschinenfirma so ein bisschen die Fantasie, wie das gehen mag, weil die brauchen die Betriebsstätte zum Schaffen. Aber jeder, der jetzt im Büro ist und hektisch schreit, wie machen wir eigentlich Homeoffice, hat diesen Job nicht gemacht. Ja? Die meisten, also in meiner Wahrnehmung trennt sich das gerade in zwei Teile. Die einen haben, die Homeoffice schon seit so 10 Jahren machen, also Homeoffice heißt arbeiten von woanders außer dem Büro. Und die anderen, die jetzt total eiskalt erwischt werden. So. Bei den ersten könnte man sagen, die Eintretenswahrscheinlichkeit von so einer Pandemie ist, naja, mittelgroß. Oder vielleicht irgendwer, der der Meinung ist, das ist bei uns höher, dann ist es halt höher. Die Auswirkungen sind aber null, weil wir das Bürogebäude im Wesentlichen dazu brauchen, aus repräsentativen Zwecken und damit wir ein bisschen Social Life haben und damit der Krückeltisch irgendwo hinkommt. Sie hören, ich komme aus IT. Ja? So. Das sind so die beiden Wahrscheinlichkeiten. Und dann multiplizieren sie das eine mit dem anderen, dann haben sie die Risikowichtigkeit und dann geht es auch schon los. So, und jetzt kommt die Survivability ins Spiel. Und zwar nach dem Stand von heute. Würde uns das Eintreten dieses Risikos die Firma kosten? Beispiel 1, Risiko, wir verlieren die gesamte IT wegen eines Viruses. So. Ist ein bisschen älter die Gefahr, oder das Risiko ist ein bisschen älter, aber die meisten ITler haben das im Griff. So, unsere hier auch von der Maschinenfirma. Und zwar, der IT-Chef sagt, ja, das Risiko ist da. Übrigens, Sie können nicht ein Risiko eliminieren, ne? Also Sie können es nur reduzieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist immer da. Immer. Jedes Risiko, was Sie aufgelistet haben, kann eine Wahrscheinlichkeit maximal sehr niedrig bekommen, aber niemals null, weil Sie können das Eintreten niemals ausschließen. Es gibt sogar Leute, die gewinnen im Lotto. Und viele denken ja, das ist 6 aus 49, ist de facto ja 8 aus 49 und die Rechnung können dann die Ingenieure im Raum mal selber machen. So, also, der IT-Leiter sagt, nö, du, wir haben die allermeisten Services laufen schon gar nicht mehr bei uns, die sind dezentral, also da haben wir irgendwelche Cloud-Services für, da haben wir irgendwie Software as a Service. Das, was wir noch selber betreiben, was sehr produktionsnah ist und ganz speziell, das haben wir so gut im Griff, dass selbst ein Virus, der uns an einem Wochenende die gesamte IT niederfrisst, würde uns höchstens 5 Tage außer Gefecht setzen, weil wir haben uns drauf eingerichtet und so weiter und so fort. Wenn du die Pizzas bezahlst, machen wir es auch in 4. Die sind vorbereitet. So, ihre Survivability, sagen wir mal, ist 4 Wochen. Gut, das ist ein Risiko, was sie bewerten können, was aber nicht mehr das tödliche Fleck bekommt. Dieses Risiko kann ihre Firma nicht mehr töten. Wir sind bei Katastrophenvorsorge. Sie wollen sich jetzt nicht um den Kram kümmern, der quasi daily doing ist. Ja? Dieser Prozess, geführt von der Geschäftsführung, kümmert sich nicht darum, dass an den Laderampen von den LKWs die Ampeln funktionieren oder nicht, weil eventuell ja der LKW dann hinten in die Laderampe reinrauschen könnte, was dann einen Schaden erzeugt von irgendwie Geldwert, paar tausend Euro, wenn der da richtig mit Schmackes reingescheppert ist. Das ist nicht der Punkt vom Business Continuity Management, sondern es geht um die Dinge, die die Firma gefährden können. Die Gefahr, dass die ganze Maschinenhalle weg ist, aus Feuer brennt das ganze Ding nieder oder irgendwas mit Explosivstoff, was auch immer. Die ganze Halle ist weg. Buff. Natürlich mit Halle auch die Maschinen. Wir sind magnetisch und sagen, das passiert in der Nacht. Also wir haben keine Menschenverluste. Wie würden wir jetzt anfangen? Wenn dieses Risiko uns trifft, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit relativ gering, weil wir über ganz viel mit Feuerschutz machen und so weiter und so fort. Aber wenn uns das Ding trifft, sind wir raus. Das überleben wir nicht. Wir haben nicht mal eine Idee, wie wir diese Maschinenhalle wieder aufbauen können. Selbst wenn wir die Halle wieder haben, die Hälfte der Maschinen sind Spezialanfertigung, bla bla bla. Unsere Survivability sind 2 Monate. Wir brauchen mindestens ein halbes Jahr, bis wir wieder in Operations sind. Das heißt, wenn wir die Maschinenhalle verlieren, sind wir draußen. Das Ding kriegt das tödlich Flag. Ja, so. Ich glaube, jetzt haben sie die Struktur. Jetzt sind sie mit der Struktur so ein bisschen mitgekommen. Und jetzt hoffe ich, gibt es auch einen Griff dran, um aus dieser Badewanne voll Möglichkeiten mal so ein bisschen geradeaus durchzufahren. Sie schreiben die Gefahren auf, sie schreiben die Risiken auf, die, wenn sie eintreten, die Gefahr erzeugen. Und dann kriegt jedes Risiko eine Eintretenswahrscheinlichkeit, das müssen sie entscheiden, und eine Auswirkungsheftigkeit. So, beides zusammen gibt dann die Wichtigkeit und irgendwann und im Laufe dieses Prozesses können sie noch dran schreiben, ob dieses Risiko, wenn es sie erwischt, die Firma runterreißt oder nicht. Und ganz, sie machen diesen BCM-Prozess, diesen Business Continuity-Prozess, der läuft ständig durch. Also das ist so eine Aktion, meine Empfehlung ist, einmal im Jahr heftig drauf zu gucken. Natürlich wollen sie rauskommen an dem Punkt, dass sie überhaupt keine letalen Risiken mehr haben, weil entweder das Risiko, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist so weit runter oder die Auswirkungen sind so weit runter, dass ihre Firma von einem Einzelevent nicht mehr getötet werden kann. Und leider, da sind viele Firmen noch nicht. Bin ich total von der Rolle von. So, jetzt weiter. Jetzt haben wir unsere Risikoliste. Also wir haben, ich muss mal hier kurz auf meinen Spickzettel gucken, wir haben die Gefahrenliste, wir haben die Risikoliste pro Gefahr und wir haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit und wir haben eine Risikowirkung. Jetzt gibt's natürlich Mitigation Costs, also die Lösung, die Reduktionskosten. Ich habe hier dieses Risiko. Was würde es mich denn kosten, die Wichtigkeit dieses Risikos, die Risk Importance runterzukriegen? Also entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit runterzukriegen oder die Auswirkungen runterzukriegen. Weil das ist ja letzten Endes der vereinheitlichende Faktor. Sie brauchen auf jeden Fall diese Kosten, damit sie wissen, ob sie was tun, wie nenne ich es mal, wollen. Weil es hilft ihnen nichts, wenn sie sagen, hey, Maschinenhalle weg, kein Problem, ich baue mir eine zweite, tu da Rostschutz drauf oder öle die und lass die da stehen. Das kann ja kein Mensch leisten. Sie können sich eine zweite Maschinenhalle kaufen mit allen Maschinen. Also das, wie soll denn das gehen? Und die nicht nutzen. Das meine ich mit Mitigation-Kosten oder mit Lösungskosten. Das sind die Reduktionskosten. Die müssen Sie wissen, damit Sie handlungsfähig werden. So, weiter. Jetzt haben wir... Sie können Handlungen, können Sie an beiden Sachen machen. Ne? Sie können die Eintrittswahrscheinlichkeit bearbeiten manchmal und Sie können die Risikoauswirkungen bearbeiten manchmal. Eintrittswahrscheinlichkeiten, nehmen wir wieder dieses Beispiel mit den Acetylenpullen und den Azubis. Die kriegen eine Schulung, die kriegen Training, die werden aufgeklärt, die im ersten Lehrjahr dürfen auch gerne mal mit Feuer und Flamme rumspielen, dann haben die sowieso keinen Bock mehr, wenn sie sich das erste Mal die Augenbrauen verbrannt haben. Sie machen Kette drum, ein Geselle hat die Kontrolle drüber, bla bla bla. Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren. Auswirkungen reduzieren wäre in diesem, nehmen wir das Virenbeispiel. Der IT-Chef sagt, du, haben wir im Griff, selbst wenn uns das ganze Ding hier komplett fetzt, in 5 Tagen sind wir wieder dabei, wir haben Deal mit dem Datacenter-Provider, die Backups sind rasend schnell, wir haben das alles mal ausprobiert, wir verlieren bestenfalls ein paar Daten, aber wir sind ganz schnell wieder da. Ja, so. Die beiden Sachen können Sie steuern und wenn Sie jetzt ein neues Risiko haben und Sie wollen in dem Risiko was tun, kostet das irgendwas. Also Zeit oder Aufwand oder ein Dienstleister oder. Das meine ich mit Mitigation Cost, also mit Reduktionskosten, mit Risikoreduktionskosten. Und das können Sie, jetzt haben Sie langsam alles zusammen, um die Sachen dann gegeneinander zu halten, ja? Macht Sinn. Und jetzt sind wir auch schon an einem Punkt angekommen, wo Sie Risiken bewerten. Wo Sie die Risiken bewerten. Weil jetzt haben Sie alles zusammen. Wir arbeiten nur mit 2 Parametern weiter. Die Risikowichtigkeit. Da steckt die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung drin. Und die Reduktionskosten. Wir nehmen mal nur diese beiden Parameter. Jetzt haben Sie dieses klassische Kreuz mit so einer Standardmatrix. Und jetzt können Sie losgehen und können jedem dieser Risiken einen von 4 verschiedenen Parametern geben. Und zwar, Sie können sagen, ich akzeptiere das Risiko. Es gibt genügend Risiken, wo Sie sagen, sorry, muss ich akzeptieren. Also, so, Beispiel Fliegerbombe unter Maschinengebäude. Eintrittswahrscheinlichkeit aus dem jetzigen Stand der Dinge super, super gering. Wirkung sehr, sehr hoch. So, jetzt können Sie sagen, das ist mir zu heiß. Wenn hier eine Bombe hochgeht, also dann ist der Laden weg, das kann ich nicht bringen. Also, Sie geben diesem Risiko die Kategorie oder die Klasse lösen. Mitigate. So, damit Sie das machen, wäre jetzt die zweite Frage, Mitigate, ich kann es nicht mitigieren, also ich kann es nicht lösen oder reduzieren, weil ich gar nicht weiß, wovon ich rede. Heißt das, ich müsste hier mit? Und irgendwer kommt auf die Idee und sagt, weißt du was, wir fragen mal beim Kampfmittelbeseitigungsdienst nach. Es kostet uns ein Telefonat. So, irgendwer macht das in diesem Prozess. Der Prozess ist nicht für Bürokraten da, sondern der Prozess ist mit der Hand am Arm da. Sie rufen die an, die Kampfmittelleute sagen ihnen, Oh, bei ihnen sind schon, also da sind ein paar Bombenkrater in der Nähe, aber ernsthaft, das Größte, was wir hier gefunden haben, ist irgendwie, und dann kommt eine Zahl, eine 50-Kilo-Bombe, was weiß ich, irgendetwas, wo die sagen, ja, das kann mal Bautz machen, das reißt ihnen vielleicht auf die Drehbank vom Sockel, aber egal was, aus unserer Sicht gibt's hier keine Bomben, die ihre gesamte Maschinenhalle dahin hinreißen. Ah, cool, schon mal eine Aussage. Aufschreiben, wir haben einen Bombendienst angerufen, die haben das und das gesagt, deswegen entscheiden wir, dass die Risikowahrscheinlichkeit sehr gering ist und dass die Risikoauswirkungen auch nicht mehr tödlich sind, sondern bloß noch Mittel. Cool. Ja, also jetzt haben wir die beiden Punkte gehabt. Sie haben gesagt, wir wollen das mitigieren und wir können das dann akzeptieren. Risiken können sie akzeptieren, weil sie können nicht alle Risiken lösen oder beseitigen. Ich hatte es mitschwingen lassen. Es gibt natürlich die Risikoklasse klären. Wenn ich einfach nicht, wenn sich das irgendwie so anfühlt, als ob ich mehr wissen müsste, gibt es die Risikoklasse klären. Schreiben Sie ran, müssen wir klären und dann muss ich halt irgendwer darum kümmern, dass mehr Informationen rankommen. Klar. Also Sie können reduzieren, wenn Sie wissen, was es kostet. Sie können akzeptieren. Akzeptieren geht ganz einfach für Dinge, wo Sie sagen, die Risikowichtigkeit ist ganz klein und die Lösungskosten werden exorbitant hoch. Da können Sie sagen, ja, komm, geschenkt, akzeptieren. Und Sie können also klären. Lösen und akzeptieren, das sind die drei, die klar sind. Und es gibt die Risikoklasse präparieren. Jetzt sind wir bei Disaster Recovery wieder. Maschinenhalle brennt nieder. Wir haben das geclarified, also wir wissen, was wir tun können. Wir haben uns drei Möglichkeiten ausgedacht und haben die auch durchgerechnet und alle sind viel zu teuer. Wir können uns das nicht leisten, weil wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Wenn also unsere Maschinenhalle niederbrennt, ist die Firma, ja, was machen wir jetzt? So, geklärt habe ich es. Ich kann es nicht lösen, weil ich das Geld nicht habe, also weil das einfach viel zu teuer ist. Es steht überhaupt kein Verhältnis zum Aufwand. Ich kann es nicht akzeptieren, weil ich nicht sagen kann, sorry, das ist ein Risiko, liebe Banken, da müsst ihr mit leben, wenn ihr uns einen Kredit gebt. Och, das kann sein, dass hier, geht ja auch nicht. Ich kann mich dafür präparieren. Jetzt mache ich den Absprung ins Disaster Recovery Management. Derjenige, der die Halle verwaltet oder verantwortlich ist dafür, und jetzt bitte, ich habe an den Strukturen, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, ob es da jemanden gibt, der an der Stelle verantwortlich ist, wahrscheinlich der Produktionsleiter, der darf jetzt sich mal was überlegen. Jetzt sind wir im Sprung rüber ins Disaster Recovery Management. Ja, also das war jetzt Business Impact Analyse. Am Ende der Business Impact Analyse haben sie eine große Liste von Gefahren, mit den Risiken, die Sie treffen können. Sie haben das schön aufsortiert in einem Excel oder sowas, können auch oben, von oben nach unten, nach Wichtigkeit sortieren der Risiken und können dann rechts, also wenn Sie rechts daneben schreiben, was könnte ich denn machen? Da steht eine Geldzahl, dann können Sie sich entscheiden. Und manchmal können Sie bei vielen Dingen, gerade beim ersten Durchlauf, ernsthaft, beim ersten Durchlauf haben Sie so viele Risiken, wo Sie sagen, oh mein Gott, das kann gefährlich für uns werden. Und die Kosten sind überschaubar. Weil ihre Leute wissen, was, also die kannten das Risiko vorher schon und die wissen, wie sie es wegmachen. Nur bisher hatte keiner Bock oder keine Attention oder keine Zeit, sich irgendwie drum zu kümmern. Und deswegen, ja, passt schon. Was soll man machen? Ja, komm, kostet irgendwie irgendeine kleine Zahl und dann ist das weg. Davon finden sie ganz viel. So, und mit so einer Entscheidung oder mit so einer Liste können sie jetzt durchgehen. Können sie durchgehen. Können sie es immer wieder durchprobieren, bis sie an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, alles, was wir sehen, können wir mit umgehen. Es geht nicht darum, dass sie eine Gefahr wegkriegen, es geht darum, wie sie auf eine Gefahr reagieren können. Disaster Recovery will jetzt kreativ sein. Bleiben wir in unserem Beispiel der Maschinenfirma. So, das Disaster Recovery Team, also die Leute, die sie beauftragt haben, die kommen auf eine coole Lösung. Und zwar machen die Folgendes. Unten an der Straße ist diese große Halle. Ein bisschen größer als unsere, aber die ist frei, schon seit einem Jahr. Wir haben mit dem Eigentümer gesprochen, wir können die mieten. Jetzt fällt der Chef in Ohnmacht, weil genau das war, was er nicht haben wollte. Chef, bleib bei dir, wir machen weiter. Wir rüsten die nicht aus, sondern wir packen nur so in den nächsten 2 Jahren in unseren Bebauungsplan, immer wenn wir jemanden haben, der was tut, dann fährt er darüber und bereitet schon mal Fundamente mit vor und legen schon ein paar Strippen und so weiter. Also alles mit kleinem Aufwand. Immer wenn wir mal Zeit hatten, wo wir bisher irgendwie den Hof gefegt haben, geht irgendwer rüber und legt ein paar Kabel, weißt du so. Also wir bereiten die Halle langsam vor. Und wir haben einen Deal mit dem lokalen Taxiunternehmen gemacht, die nutzen die Halle als Garage. Und in dem Vertrag steht drin, falls uns die Butze um die Ohren fliegt, also die Maschinenhalle rausfliegt, habt ihr von innerhalb von 7 Tagen die Halle zu räumen, Besenrahmen zu übergeben, damit wir dann und so weiter. Wir machen einen Deal für unsere Spezialmaschinen, machen wir einen Deal mit Leuten, die diese Spezialmaschinen betreiben. Die werden für uns die Fertigung übernehmen. Und wir haben einen Plan für dies und für das und für das und für das und für das, was nicht so viel kostet. Ja, das meine ich mit vorbereitet sein. Kostet es Geld? Natürlich eine Menge. Kostet es Schmerzen und Blut und Ärger und alles? Eine riesengroße Menge. Aber sie fangen nicht an, nach Hallen zu suchen, wenn sie auf den rauchenden Trümmern ihrer Maschinenhalle sitzen, sondern sie haben die Maschinenhalle schon im Blick. Und wie gesagt, was ich jetzt gerade skizziert habe, wäre so ein goldenes Beispiel, was nicht mal Geld kostet, was einfach nur ein bisschen Brain kostet. Ja, so, das ist die Disaster Recovery Man. So, das ist, der gesamte Prozess in einer riesenlangen Episode. Das ist der Extrakt aus dem Modul für die Leadership Stars. Ich denke, das ist eine, wenn Sie sich ruhig nochmal ein- oder zweimal anhören und Sie in der entsprechenden Position sind, wertvoller Stoff für Sie, um es dann wirklich mal durchzuführen. Wahrscheinlich jetzt zu spät, um Corona zu überstehen, aber der nächste Einschlag kommt bestimmt. Und ich empfehle immer, also ich bin großer Fan davon, über Dinge nachzudenken, bevor sie einen erwischen, weil hinterher ist es sowieso anders, als man denkt. So, nur wer halt so gar nicht vorbereitet ist, der steht dann einfach bescheuert da. Und davon sehe ich jetzt so viele, die ja vorher nicht drüber nachgedacht haben. Also Empfehlung, drüber nachdenken hilft. So, ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, viel Erfolg. Ich hoffe, dass Sie die Krise als Beschleuniger für Ihr Geschäft nutzen können und bleiben Sie in Führung.